Kapitel 67. Das Gefühl, das das Grauen bei den Kindern hinterlassen hatte, tat weh. Wie Trennungsschmerz, der einen förmlich zerriss. Ein Teil von Emi war gegangen. Ob unwiderruflich oder nicht, das konnte niemand zu diesem Zeitpunkt sagen. Aber Emi selbst glaubte nicht daran, dass es ihr je wieder besser gehen würde. Ihr fehlte jegliches Vertrauen, denn genau das hatten ihr die Entsetzlichen genommen. Es schien, als würden sie sich jeweils der intensivsten Emotion bemächtigen, der die Wäuglinge am liebsten folgten. Und bei Emi war das eben Vertrauen. Sie liebte es, sich auf andere verlassen zu können und lebte von ihrer Zuversicht. Genau das ließ sie jeden Morgen mit Frohsinn und Freude beginnen, egal was am Abend auch geschehen sein mochte. Indem sie nun erneut ihr Vertrauen einbüßte, sah sie die ganze Welt deutlich trister. Denn wo Vertrauen fehlte, da wurde Misstrauen gesät. Und Misstrauen war ein ganz großer Miesmacher, egal wen es befiel. Wer mit Misstrauen durch sein Leben lief, der musste hinter allem etwas Ungutes vermuten. Und so erging es Emi. Sie lebte in der festen Annahme, dass Freunde nie etwas Gutes für sie taten, ohne darin einen Vorteil für sich zu sehen. Und wenn ein Test anstand, dann war sie sicher, ihn unmöglich bestehen zu können. Wenn Oleana sie bestrafte, glaubte Emi, dass Finlay sie angeschwärzt haben musste. Misstrauen machte das Miteinander nicht leichter. Im Gegenteil. Finlay wiederum hatte dem Grauen nun zum zweiten Mal sein Verantwortungsgefühl opfern müssen. Und auch das barg seine Tücken. Denn wenn Emi, wie vor 3 Tagen, die Rupfen verlor, dann wies er alle Verantwortung von sich und trug keine Mitschuld. Immer waren es die anderen, die diese oder jene Situation verursacht hatten. Nie Finlay selbst. Auch wenn es darum ging, irgendeine Verpflichtung einzugehen, meldete er sich zuletzt. Und wenn man nun so durch die Reihen ihrer Wolkengemeinschaft schaute, dann hatten einige auch negativ besetzte Gefühle verloren. Kelly war nicht mehr traurig und Noah nicht mehr ängstlich und Yuka nicht mehr wütend. Emi wusste, dass so mancher nun gesagt hätte, das ist doch toll. Aber für sie machte so jemand wenigstens 2 Gedankensprünge zu wenig. Denn was hieß das wirklich, nie mehr Trauer empfinden zu können? Wie wirkte das auf andere, die traurig waren, wenn Kelly keine passende Reaktion zeigte und über ihre Traurigkeit hinwegging? Welchen unabsehbaren Risiken setzte sich Noah aus, weil sie 0 Angst empfand und ebenso wenig verstehen konnte, dass andere aus Furcht zögerten? Und was bedeutete es letztlich für Yuka, wenn rein gar nichts in ihm Wut initiierte? Hieß das, dass er fortan alles mit sich machen ließ, sich nicht wehrte, wenn ihm Unrecht geschah? Emi konnte in ihrem kurzen Leben schon jetzt verstehen, dass alle Gefühle wichtig waren. Die schönen wie die doofen. Oleana hatte jedem von ihnen ein Stück Einfühlungsvermögen genommen. Und genau das wirkte nun auf ihre Gemeinschaft. Was man selbst nicht fühlt, lässt sich schwer in einem anderen nachvollziehen. Und das bringt einander nicht näher. Glück im Unglück, alle in Wolkenheim durchlebten dasselbe. Und das schweißte sie zusammen. Jeder von ihnen hatte ein Gefühl verloren und damit sein Gespür für so manche Situation. Weil sie aber wussten, wie sich jeder von ihnen fühlte, zeigten sie Verständnis und hatten gelernt, damit umzugehen. Sie nahmen Rücksicht und sie verziehen sich ihre Schwächen. Alle wussten zum Beispiel auch, dass Emis Freundin Lauri keine Scham empfinden konnte. Seit Oleana sie ihr genommen hatte, war der 6-Jährigen einfach gar nichts mehr peinlich. Sie sagte, was sie dachte, sie nahm sich, was sie wollte und pinkelte zur Not überall hin, wenn sie eben musste. So brachten alle Wäuglinge ihr Päckchen ein und hatten selbiges miteinander zu tragen. Es brauchte Nachsicht von jedem, um wiederum mit jedem umgehen zu können. Immer wieder suchten sie in Gesprächen ihre fehlenden Emotionen. Denn die anderen spürten nur zu gut, wem welches Gefühl abhanden gekommen war. Und sie wiesen sich geduldig darauf hin. Die Kinder waren einander Spiegel in ihrer Wolkengemeinschaft. Und sie lernten zusammen. Vielleicht nicht, wie man die fehlenden Gefühle ersetzte, aber wie man ein Stück weit zu ihnen zurückfand, wenn man nur wollte. Ihre besondere Gemeinschaft ermöglichte es ihnen, ihre blinden Punkte zu erkennen. Gott, Kalle, hast du mich erschreckt? Durchfuhr es Emi, die tief in ihren Gedanken steckte. Und dann gleich nochmal. Moment, Kalle? Aber wie war das möglich? Wie war dieser Erdling nach Wolkenheim gekommen? Emis Herz schlug bis in den Kopf und pumpte immer noch mehr und noch mehr Fragen durch ihre Blutbahnen. Was hatte das zu bedeuten? War er wegen der Rupfen hier? Du hast dich gestern nicht verabschiedet, sagte Kalle. Das war nicht besonders nett von dir. Und außerdem hast du uns beklaut. Das ist doch jetzt egal, fauchte eine Wildkatze hinter ihm. Musst du denn das arme Ding so anfahren, nachdem sie gerade diesen Albtraum erlebt hat? Wilma! Es durfte noch alles nicht wahr sein. Sie war auch hier? Das war doch nur ein Spaß, sagte Kalle beschwichtigend. Ja, aber dein Spaß ist in diesem Moment vollkommen fehl am Platz. Emi musste kurz lachen. Auch die Erdlinge kämpften offenbar mit mangelndem Gespür. Siehst du? Emi hat gelacht, schob Kalle hinterher. Sie versteht mich. Was macht ihr denn hier? Emi hatte ihre Sprache wiedergefunden und war dankbar für ein wenig Ablenkung von ihren trüben Gedanken. Das können wir dir gleich erzählen. Sag uns erstmal, wie es dir geht. Alles in Ordnung? Was war das, was hier eben passiert ist? Mädels, hallo, brachte sich Kalle in Erinnerung. Ich weiß, wir alle haben 1000 Fragen, aber können wir die Antworten nicht irgendwo anders besprechen, wo wir nicht so leichte Beute sind? Denn wenn ich dich daran erinnern darf, Wilma, Wunder, Uliana sucht dich. Und deshalb sollten wir vielleicht von der Bildfläche verschwinden. Kommt mit zu mir, bot Emi an. Unsere Höhle ist gleich da drüben. Und dort sind wir auch ganz sicher vor ihren Ohren. Unsere Höhle? Rutschte es Kalle von den Lippen. Ach, sieh an, blaffte Wilma. Hat der Herr vielleicht doch noch eine Frage hier auf der Präsentiertellerposition? Sie konnte sich die Stichelei nicht verkneifen. Die Nerven aller Kinder lagen blank. Und weil sie alle nach Entspannung suchten, folgten sie zunächst einmal Emis Vorschlag. Und damit ihr selbst in ihre Wolkenhöhle. Ich fühle was, was du nicht fühlst, und das ist blau. Undeutliche Bilder spielender Wäuglinge tauchten vor Kalles geistigem Auge auf. Er sah Kinder, die einen Kreis bildeten und einen Jungen umringten, dessen Augen verbunden waren. Sie alle drehten ihm, gaben ihm leichte Schubse, sie lachten und lachten. Wut, rief das Kind in der Mitte. Nein, schrien all die anderen Kinder. Langeweile, kam es von dem Jungen, der nichts sehen konnte. Nein, jubelten die anderen. Und so ging es her und ging es hin. Eine einzelne Stimme suchte laut nach unzähligen Gefühlen, eine Meute verneinte und kugelte sich ob all der falschen Antworten. Konnte man dieses Spiel überhaupt gewinnen? Fragte sich Kalle im Zwiegespräch mit seiner eigenen Fantasie. Seine Ohrboten verhielten sich ungewohnt ruhig. Aber vielleicht mussten auch sie zunächst einmal verarbeiten, was sich zwischen den schauerhaften Wolken und den Wäuglingen ereignet hatte. Plötzlich nahm der Junge die Augenbinde ab und Kalle erkannte, dass es Mathis war, der hier mit den anderen spielte, jedoch von ihnen vorgeführt wurde. »Ihr wollt mir gar nicht helfen«, sagte er. »Für irgendein Gefühl muss die Farbe blau doch stehen.«
Wieder brachen alle in schallendes Gelächter aus. Du bist total gaga, weißt du das? Sagte der ältere Junge, den Mathis durch sein Teleskop hatte blicken lassen. Blau steht für gar nichts. Blau ist blau. Blau ist eine Farbe und kein Gefühl, sagte dieser.
Stimmt nicht, konterte Mathis.
Ich habe es gesehen. Wenn ihr lacht, dann seid ihr gelb. Die Kinder prusteten wie auf Kommando los. Das, was Mathis von sich gab, klang in ihren Ohren so schräg, dass sie einfach keine andere Reaktion zeigen konnten als Humor. Dieser Typ hatte sie tatsächlich um Hilfe gebeten, wollte wissen, welche Farben welchen Gefühlen zuzuordnen waren.
Sie hatten ihn sofort für verrückt erklärt und sich mit ihrem Spiel nur über ihn lustig gemacht. Dass ihr Verhalten verletzend war, konnte Mathis zwar nicht fühlen, aber er verstand, dass dieses Spiel ihn deutlich von den anderen separierte. Und zwar, weil sie es so wollten. Die Fantasie löste sich von Kalle und er fand nach Wolkenheim zurück. Hätte Mathis in diesem Moment durch sein Teleskop schauen können, dachte er noch, würde unter den Wolklingen wohl nur eine Farbe dominieren. Granatapfelrot. Bitterböse Schadenfreude.
Hallo, Erde an Kalle. Kommst du nun endlich oder sollen wir dir eine Wolke schicken, die dich zu uns bringt?
Kalle nahm Wilmers Worte nur aus der Ferne wahr. Es war endlich wieder passiert. Er hatte eine Fantasie durchlebt. Sein Kopf hatte lange gebraucht, um aufzuräumen, aber jetzt waren seine Tagträume zurück und offenbar auch sehr zielgerichtet. So klar hatte er noch nie geträumt, mit so deutlicher Verbindung zu dem, was er tatsächlich erlebte. Lila denkt und lenkt, murmelte es im Duett hinter Kalles Ohren. Lass sie leiten. Noch bevor Kalle diesen Worten Beachtung schenken konnte, stapfte Wilmer wütend auf ihn zu, stemmte sich mit beiden Armen in seinen Rücken und schob ihn unsanft in Emis Wolkenhöhle.
Erstaunlich, was diese Wilma an Kraft mitbrachte, dachte er noch. Schließlich war sie ein Mädchen.
Und dieses Mädchen unterhielt sich nun mit dem anderen Mädchen, wie sollte es anders sein, über Klamotten. Kalle platzte in ihr Gespräch.
Echt jetzt? Ist das der Moment, in dem ihr Modefragen diskutiert?
Nun rollten Wilma und Emi parallel mit ihren Augen. Die eine links rum, die andere rechts rum.
Du, ich habe Emi lediglich gefragt, was es mit diesem kratzigen Kleid auf sich hat, verteidigte sich Wilma.
Sie und Kalle würden wohl nicht mehr beste Freunde werden, so viel stand fest. Sie funktionierten eher in einer ZG, einer Zweckgemeinschaft.
Wir haben sie von Oliana, begann Emi zu erzählen. Sie nennt sie Rupfen. Sobald sie einen Wolkling das erste Mal entsättigt hat, zwingt sie uns, den Stoff anzuziehen.
So hat sie uns besser im Blick, sagt sie.
Ich glaube, sie sieht uns als ihre kleine Armee und die Rupfen sind eine Art Uniform.
Na klar, Kalle schlug sich mit der flachen Hand vor die Stirn. Warum war er da nicht selbst drauf gekommen? Mehrfach hatte er sich über den schrecklichen Fetzen an Emi gewundert, aber nie hatte er den Stoff mit den Rupfen aus Emma Maguns Geschichte verbunden.
Plötzlich stand ein dicklicher Junge mit ungeschnittenen grauen Haaren in der Tür. Die Kinder wandten ihre Köpfe.
Diese Uniform, wie du sie nennst, Emi, ist unser Schutz, unsere Rückversicherung, dass wir überhaupt weiter fühlen können, korrigierte er.
Hallo übrigens, ich bin Finley. Seid ihr neu hier oben?
Nein, das sind Wilma und Kalle, sagte Emi und zuckte mit den Mundwinkeln nach unten, um ihm zu bedeuten, dass es sich hier um zwei Erdlinge handelte.
Kalle ging auf Finley zu.
Wie meinst du das mit dem Schutz? Fragte er.
Nun, die Rupfen dienen uns zur Tarnung. Sie verstecken unsere Gefühle.
Moment, der Stoff verdeckt, was ihr empfindet? Hakte Wilma nach.
Ja, er wirkt wie so eine Art dichter Nebel vor unseren Herzen. Er löscht unsere Farbkreise, so dass Oliana sie nicht mehr sehen kann.
Wilma verstand nur sehr langsam, was Finley versuchte zu erklären. Sie erinnerte sich an die Farben, die sie durch das Teleskop gesehen hatte. Farben, die sie sich nicht hatte erklären können. Und nun sah es so aus, als symbolisierten diese Farben bestimmte Gefühle der Wäuglinge. Und das Fernrohr machte sie sichtbar. Das ist doch verrückt, dachte Wilma. Aber wenn der Stoff all die Farben in euch verbirgt, warum gibt euch Oleana dann die Rupfen? Fragte sie laut. Das macht doch gar keinen Sinn. Finley nickte. Sein ausgefressener Pony wippte auf und ab. Stimmt, das macht gar keinen Sinn. Und wir haben auch eine Weile gebraucht, um es zu verstehen, aber es ist aber witzig. Finley lachte, was nun wiederum seinen Bauch in ein Auf und Ab versetzte. Früher hat sie die Rupfen in ihrer Wolkenhöhle verwahrt, übernahm Emmy. Sie kennt ihre Macht. Sie weiß, dass diese Stoffe Gefühle vor ihr verstecken können. Und deshalb hat sie sich permanent um sie gesorgt. Sie war regelrecht getrieben von ihrer Angst, jemand könnte ihr die Rupfen stehlen und die Welt vor ihren Entsetzlichen schützen. Aber dann, fiel ihr Finley ins Wort, kam Benderoog auf die Idee, uns den Stoff überzustülpen. Warum? Fragte Kalle erneut irritiert. Ja, weil sie davon ausgehen, dass uns keine einzige Farbe mehr geblieben ist. Wenn sich das Grauen ein Gefühl von uns genommen hat, dann erlöschen unsere Augen. Sie sind der Spiegel unserer Seele. Sie sind Ausdruck unserer tiefsten Empfindung und geht unser stärkstes Gefühl. Dann bleiben unsere Augen leer. Und für Oleana ist offenbar das genau das sichere Zeichen, dass uns kein bisschen Emotion mehr geblieben ist. Und Emi ergänzte, also zieht sie uns die Rupfen an. Aus zwei Gründen. A, wir sehen so kläglich in ihnen aus, dass niemand auch nur einen Fitzel ihrer Magie vermuten würde. Und B, weiß Oleana nicht, dass wir noch andere Gefühle haben. Sie erkennt es einfach nicht. Sie denkt, für uns seien die Stoffe eh wertlos. Und dabei ist es genau umgekehrt. Indem sie uns die Rupfen aufzwingt, schützt sie uns. Das heißt, kombinierte Kalle in sich hinein, ihre Gier nach den Rupfen und ihre Angst um sie macht sie regelrecht blind. Und in dieser Blindheit, erkannte nun auch Wilma, schützt sie euch unwissentlich vor sich selbst. Alle anderen nickten. Was für ein absurdes und zugleich wunderbares Geheimnis, das die Wäuglinge da hüteten. Oleana sieht nur mit ihren Augen, erinnerte sich Kalle an die Worte seines Großvaters. Alles andere bleibt ihr verborgen. Und plötzlich zuckte er zusammen. Aber sie kann uns hören, flüsterte er. Mein Großvater hat gesagt, Oleana kann alles hören, immer und überall. Nicht in einer Wolkenhöhle, beruhigte ihn Emi. Die sind gedämmt wie ein Tonstudio. Kein Laut geht durch diese Wände. Puh, der Adrenalinkick hatte gesessen. Und Kalle brauchte einen Moment, um sich wieder zu entspannen. Okay, dann seid ihr jetzt dran. Ich habe einige Fragen an euch, sagte Finley bestimmt. Kalle und Wilma begannen, ihre Geschichte zu erzählen. Von der ersten Fuge, die vor einigen Tagen in ihrem Leben ins Wanken geraten war, bis hin zu all den Puzzleteilen, die sich hier oben in Wolkenheim allmählich zusammenfügten. Als alle Ereignisse zusammengefasst waren, schien bereits warm die späte Nachmittagssonne und Kalle grummelte der Magen. Zum ersten Mal sah er sich in der Wolkenhöhle um. Also dafür, dass die Wäuglinge ein so tristes Dasein fristeten, wirkte dieses Heim sehr gemütlich. Eine blaue Samtcouch, in der Emi zu versinken schien, stand hinter ihm. Darauf kirschrote Kissen. Die Wände waren mit einer Dschungelszenerie bemalt, auf der sich Affen um eine Banane stritten. Neben einem Tisch und einem ebenso blauen Sessel gab es eine hüfthohe Tonne, die mit rein gar nichts gefüllt war.
Über ihr hing ein Rost an drei Ketten, die in ihrem höchsten Punkt zu einer Pyramide zusammenfanden und an der Decke neben einem Abzug befestigt waren. Daneben stand eine weitere Tonne, die eine Schüssel hielt, in der man offensichtlich spülen konnte. Und eine dritte Tonne diente als Abtropfstation. Alle drei Tonnen waren gelb. Zu guter Letzt schaute ein Trichter aus dem Boden, der ins Nirgendwo zu verschwinden schien. »Wer hat das alles eingerichtet?«, fragte Kalle. »Ich«, meldete sich Wilma zu Wort. »Ich habe das alles gemalt, als Uliana mich darum gebeten hat.« Jetzt war Kalle beeindruckt. Zumindest hatte dieses Mädchen, das ihm zuweilen schwer auf die Nerven ging, ganz offensichtlich einen Sinn für Farben. Er rang sich ein »Hast du gut gemacht« ab. »Danke«, kam es einsilbig zurück. »Und wo sind eure Betten?« »Warte, ich zeig's dir«, juchzte Emmy. Sie sprang von der Couch und lief in die leere Ecke hinter den Tonnen. Dort begann sie, den Wolkenboden zu knautschen, zu schieben und zu falten. Sie hüpfte auf der einen Seite, bis eine Mulde entstanden war, und drückte auf der anderen, bis sich eine Art Kissen erhob. Unschwer zu verstehen, was Emmy da tat. Schon sprangen alle Kinder auf und taten es ihr gleich. Durch Springen und Quetschen und Formen und Hindrapieren erschufen sie gemeinsam eine quadratische Schlaflandschaft, die ihresgleichen an Gemütlichkeit suchte und locker Platz für sie alle bot. Luke und Trug hatten sich derweil auf und davon gemacht. Jedenfalls konnte Kalle sie nicht spüren. Ganz sicher war ihnen diese Kissenschlacht viel zu turbulent. Kalle schmunzelte. Heftige Bewegungen konnten die beiden wirklich nicht ertragen. Dafür aber selbst für reichlich Tamtam sorgen und alle um sie herum um ihr seelisches Gleichgewicht bringen. Lachend und vollkommen außer Puste plumpsten die vier Kinder endlich in ihr Wolkenbett und bemerkten erst jetzt, wie müde sie von den Ereignissen dieses Tages waren. Keine zwei Sekunden später schliefen alle tief und fest, unfähig, sich ihrer Schläfrigkeit zu entziehen. Luke und Trug fanden so leise wie unbemerkt in Kalles Locken zurück und entwichen mit einem leichten Trompeten der Wirklichkeit. Das Einzige, was danach noch zu hören war, waren gleichmäßige Atemgeräusche und Kalles knurrender Magen.